Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir sind's wieder auf der Suche nach Antworten aus Heiligen Schriften auf Fragen von heute. Und wir, das sind
Jutta Lehnert, Theologin,
und Katrin Wolf, Journalistin und Künstlerin. Und Jutta, wir wollen heute mal auf Teufel komm raus schauen, ob wir der Sache auf den Grund kommen, dem mit dem Pferdefuß. Ich habe es eben gesagt, der Teufel, genau. Es gibt ja wunderbare Darstellungen in der Kunst mit roten Augen, Hörnern und
Schwanz.
Ja, genau. Und Feuer natürlich. Und der Teufel, wir hatten es beim letzten Mal, oder wir kennen es zum Beispiel aus Goethes Faust, der Teufel, Mephisto in dem Falle, im Gespräch mit Gott eine Wette. Der Teufel, ist es einfach irgendwie so ein Gegenspieler von Gott in der Bibel, den man braucht, damit die Menschen irgendwie das heilige Theater verstehen? Oder welche Funktion hat der Teufel denn eigentlich?
Also er kommt recht oft in biblischen Texten vor. Und da steht aber nicht das Wort Teufel. Oder vielleicht muss man so sagen, im Griechischen steht hier das Wort Diabolo.
Ah ja, das habe ich schon gehört. Diabolisch, ja.
Das ist das griechische Wort, das Wort Teufel ist, hat sich daran gebildet, Teufel, Diabolo, das ist das gleiche Wort. Und wörtlich übersetzt bedeutet das eigentlich der Durcheinanderwerfer, der Verwirrer.
Das ist
das wörtlich übersetzt. Also wir müssen das Bild vom Teufel mit den Hörnern und Schwanz und sowas müssen wir wegwischen, sondern es geht hier eher darum, dass es hier eine Macht gibt, die versucht, die Menschen zu verwirren, vom Guten abzubringen, von Gott zu entfremden, von ihrer guten Lebensweise zu entfremden. Darum geht es, also die Verwirrung im Kopf anzustellen, die Verwirrung anzurichten. Das ist eigentlich die Idee dahinter, den Teufel. Also
ja, und
so
das ist ja auch krass, weil ich meine, Verwirrung ist ja jetzt nicht nur die Gedanken, sondern irgendwie auch die Gefühlswelt kann sehr verwirrt sein. Und ich würde so weit gehen wollen und sagen, ist nicht, und wahrscheinlich dann nicht nur in modernen Zeiten, die Schwester der Verwirrung die Ablenkung?
So könnte man es sagen.
Oder? Also,
ja, natürlich.
Weil in dem Moment, wo ich einfach auch gar nicht mehr nachdenke, findet auch nichts Klares in meinem Kopf statt.
Dann lässt man sich jedenfalls leichter verwirren.
Ja, genau.
So kann
genau.
man es sagen. Es gibt eine schöne Geschichte, da spielt der Diabolos eine große Rolle. Diese Geschichte kommt in drei Evangelien vor. Matthäus und Lukas bauen die ein bisschen aus. Und zwar ist es immer jeweils zu Beginn, ehe Jesus in die Öffentlichkeit tritt, mit großen Menschenansammlungen, mit Heilungswundern, mit großen Reden in der Öffentlichkeit.
Also der ganz junge Jesus.
Der Jesus am Anfang. Ich meine, alt ist Jesus ja sowieso nicht geworden, aber Jesus am Anfang, er zieht sich in die Wüste zurück und fastet 40 Tage, so heißt es. Das ist natürlich eine Anlehnung an die Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste, die 40 Jahre. Aber das ist jetzt mal nicht wichtig, sondern da heißt es, dann hatte er am Schluss Hunger und da versuchte ihn der Diabolos. Der Diabolos versucht ihn jetzt von etwas zu überzeugen und zu überreden, ihn im Kopf zu verwirren. Und zwar geht es in den ganzen drei Versuchungen gibt es, geht es darum, wird Jesus jetzt, nach wo er in die Öffentlichkeit geht, auf welche Macht wird er setzen? Wird er auf das setzen, um Menschen zu überzeugen, was wir unter menschlicher Macht über Menschen verstehen? Oder wird er auf die Macht Gottes setzen, die da eigentlich bedeutet, Menschen tief im Inneren für sich zu gewinnen und zusammenzuführen? Das ist ein anderes Verständnis von Macht. Also Macht wird er über Menschen herrschen oder wird er sich Menschen zur Verfügung stellen? Und das steht, diese Geschichte, ich erzähle sie ein bisschen, damit man sieht, wie es geht. Also der Teufel geht also an Jesus heran, der Diabolo, und sagt, also zeig dich mir doch mal als Sohn Gottes, ich gebe dir die Macht, aus diesen Steinen hier Brot zu machen. Aha. Ja? Und da sagt Jesus, er antwortet dem Teufel immer in dieser Geschichte mit einem Bibelzitat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. So, da ist diese Idee schon mal abgewatscht. Also die Macht über wirtschaftliche Macht, über Menschen zu herrschen, die lehnt Jesus schon mal ab. Dann kommt die nächste Versuchung, da sagt der Diabolo zu ihm, pass mal auf, stürz dich mal von der höchsten Zinne des Tempels, denn es heißt ja, und jetzt ist der Diabolo bibelkundig, er kann Psalm zitieren, der Herr wird deine Engel aussenden und dich auffangen, und damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und
also dann, nur so, dass du sozusagen gerettet, also dass du fliegen kannst.
Dass du gerettet wirst, oh ja, fliegen kannst. Und dann sagt Jesus, nein, es kommt dem Menschen nicht zu, Gott zu versuchen. Also dass wir, Gott zu vertrauen, ist eine Sache, die will
nicht
man
nicht ausprobiert werden
nicht,
soll.
Die soll nicht ausprobieren, auf die Probe gestellt werden. Wir vertrauen Gott. Und das kann auch mal, ist keine Garantie. Ja, also wir wollen Gott nicht so in die Hosentasche stecken können als Garant für einen bestimmten Wunsch. Und dann sagt er, es kommt die dritte Versuchung, dann stellt er ihn auf einen hohen Berg und sagt zu Jesus, pass mal auf, ich gebe dir alle Weltreiche, alle Macht auf dieser Erde, alles steht dir zur Verfügung, wenn du jetzt vor mir niederfällst und mich anbetest, mich, den Verwirrer, den Diabolos, den Teufel.
Also er geht sozusagen auf diese geistige Ebene, oder dass man quasi die Religion anzweifelt und Gott nicht mehr huldigt, sondern dem Teufel.
Sondern dem Teufel, also sozusagen von Gott sich abkehrt. Und da sagt Jesus zu ihm, nein, allein Gott kommt die Ehre zu und sagt dann zu ihm, weiche von mir, Satan, und gibt ihm dann den Namen Satan, was wörtlich übersetzt heißt, du Hinderer, du verhinderst etwas, du verhinderst, dass Menschen zum Gott des Lebens kommen, weiche von mir, Satan, und dann haut der Satan ab und ist verschwunden, und dann heißt es so schön, das ist auch ein Anklang an ein Altes Testament, und die Engel Gottes kamen zu Jesus und brachten ihm Brot, also dienten ihm, brachten ihm zu essen, so. Also, das ist eine stark symbolische Geschichte natürlich, aber interessant daran ist, dass es tatsächlich zwei Machtverhältnisse hier gegeneinander stehen, und Jesus muss sich entscheiden, auf welche Macht lasse ich mich verwirren und gehe meinen Weg, indem ich versuche, Macht über Menschen zu gewinnen, sie mit Macht an mich zu binden, praktisch mir Follower oder Fans oder sowas zu bilden. Oder setze ich eher auf die Macht Gottes, die darauf setzt, dass Menschen tief im Inneren erkennen, was ist gut?
Auf Freundschaft auch.
Was ist Beziehung? Was ist gerecht? Was ist im Sinne Gottes? Brot muss geteilt werden und nicht aus Steinen erweckt werden.
Diese drei Versuchungen, kannst du uns die genauer einordnen? Ich meine, das sind ja irgendwie, also das mit dem Brot, dem Fliegen, also spring einfach runter. Steht das auch für große gesellschaftliche Themen?
Ja, für die Wirtschaftsordnung, nicht wahr? Also woraus gewinnen wir Brot oder wie funktioniert unsere Wirtschaft? Ist sie profitorientiert sozusagen und lässt sie manchmal Menschen auch mit Steinen in der Hand statt mit Brot in der Hand zurück? Ja, unsere Wirtschaftsordnung ist aber so aufgebaut, dass Menschen manchmal nicht genug Brot haben und stattdessen Steinen haben. Ja, also, und die Wirtschaftsordnung Gottes würde darauf setzen, zu schauen, dass jeder das hat, was er wirklich braucht, und nicht die einen viel zu viel und die anderen zu wenig oder gar nichts. Also, das ist eine Kategorie. Die zweite wäre eine weltliche Macht, also Macht im menschlichen Sinne wie ein König über alle, der größte König über alle Himmelreiche. Oh, ja. Das ist nicht die Macht Gottes, sondern die Macht setzt darauf.
Immer mehr für, also Land, immer, also dadurch entstehen ja auch Kriege.
Ja, natürlich. Dieses Verständnis von Macht führt immer zu Gewalt oder lässt sich auch nur mit Gewalt durchsetzen oder mit Lüge durchsetzen. Und dagegen steht vielleicht, muss man sagen, auch das Machtverständnis von Hannah Arendt eher zu setzen, darauf, dass Menschen finden zusammen und erreichen gemeinsam mit der Kraft das Gute miteinander. Das ist ein anderes Machtverständnis. Und das dritte ist natürlich, die dritte Kategorie wäre die religiöse Macht. Also sich vor dem Teufel niederzuwerfen, also diese Verwirrung zu huldigen, der Verwirrung nachzugeben. Oder eben zu sagen, nein, die Religion darf nicht missbraucht werden, um Macht zu legitimieren. Sondern hier geht es darum, dass Gott frei und unabhängig verehrt werden will und dass er eigentlich derjenige ist, auf den wir Vertrauen setzen und auf dem wir unser Miteinander zurückführen. Ja.
Weißt du, was ich krass finde, ist, auf der einen Seite sind das eben diese wirklich ja, wirklich alten Texte, wo die Menschen schon genau dieselben Fragestellungen hatten wie wir heute. Wie finde ich den richtigen Weg? Also wie finde ich den gerechten Weg für mich? Wer will ich sein letztendlich? Aber auf der anderen Seite gibt es auch einen Moment darin, was mich irgendwie frustriert. Denn wenn Menschen schon so seit so vielen 100 Jahren um diesen richtigen Weg kämpfen und wenn ich in die Welt gucke und das Gefühl habe, um mich rum, ja, entstehen eigentlich immer mehr Reiche von mächtigen Männern, die sich einen Dreck drum scheren, die einfach sagen, ja, ich huldige dem Teufel, weil es bringt mir Millionen, ich kann Frauen missbrauchen, ich kann über Länder herrschen, ich kann Kriege vom Zaun brechen. Es ist so schwer, finde ich, da den Mut zu behalten und auf so einen Text zu gucken, der mir so viel sagt, aber der seit über 100 Jahren immer weniger gelingt, oder?
Die Texte der Bibel sind erklärende Texte für heute, sind analytische Texte für heute. Also wenn ich das Wort Verwirrer lese und sehe, dass man sich mit diesem Verwirrer auseinandersetzen muss, man muss sich damit auseinandersetzen und darf dem Verwirrer nicht auf den Leim gehen. Und Jesus antwortet ja immer mit einem Bibelzitat. Das ist das eine. Also er sagt, also das Wort Gottes ist eigentlich für mich eine Richtschnur und hält mich sozusagen daran, dass ich mich nicht verwirren und verblenden lasse. Das ist das eine. Aber das zweite ist auch der Teufel ist bibelkundig. Das ist, also auch die Verwirrung kann auch im religiösen Gewand daherkommen.
Natürlich.
Kann auch religiöse Sprache verwenden.
Ja.
Also da gilt es sehr kritisch zu sein.
Ich meine,
sein.
Dass die Kirche da auch oft, sag ich mal, mit Hochmut daherkommt. Von den anderen Fällen will ich jetzt gar nicht reden, aber wie du eben auch sagst, also es sind ja auch so komplizierte Texte zum Teil. Denkst du, dass man dem alleine auf die Spur kommen kann? Also wenn ich jetzt alleine mich so vor die Bibel setze und versuche, irgendwie das rauszulesen, was du uns gerade jetzt aus diesem Gleichnis zum Beispiel erklärt hast, oder meinst du, das kann man, wenn man die Bibel nicht kennt? Du sprichst ja auch manchmal von Übersetzungsfehlern, keine Ahnung. Sind das Texte, die ich alleine so kapieren kann, oder?
Wir gehen ja vor allem in der Kirche ganz anders mit der Bibel um, als das Judentum das gemacht hat. Das Judentum hat jeden biblischen Text diskutiert in einer Gruppe. Da kamen viele Erkenntnisse zusammen und auch immer unterschiedliche Erkenntnisse. Sie blieben im Gespräch.
Also wo Religion oder Gottesglaube einfach ein Stück weit auch Gespräch und Arbeit ist.
Ja, immer Arbeit. Genau wie die Demokratie oder was du gesagt hast. Immer wieder entstehen mächtige Reiche, die der Demokratie widersprechen. Das erleben wir ja gerade. Nein, wir müssen darauf bestehen, dass die Demokratie nie fertig ist. Das Rechtssystem ist nicht fertig, sondern wir arbeiten immer wieder neu daran. Und diese Mühe lohnt sich. Und an dieser Mühe muss man festhalten. Nicht so schnell aufgeben, dem Verwirrer nachgeben und sagen, ach, das andere lohnt sich eher, das ist der kürzere Weg, das ist der einfache Weg. Natürlich ist er einfacher. Aber die Arbeit, die muss geleistet werden, dass wir das erhalten, was in Jahrhunderten schon errungen worden ist. Wir müssen immer auch das schauen, auch was wir schon erreicht haben, trotz aller Rückschläge, die es ja dann auch immer wieder gibt. Aber nicht aufgeben, dranbleiben an der Arbeit. Ich habe einen schönen Satz, den würde ich gerne am Schluss lesen, finde ich wunderbar.
Gerne, ja.
Was ist ein religiöser Mensch? Er ist glücklich, weil er sich auf dem richtigen Weg weiß. Er ist furchtlos, weil er starke Gegner hat. Und er ist ununterbrochen in Schwierigkeiten, denn die sind ohne Zahl.
Woher kommt der Satz?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir den irgendwann mal aufgeschrieben, aber ich fand den so gut. Denn das stimmt. Es ist mühsam. Es ist Arbeit.
Aber es ist lohnenswert, das hast du gesagt. Wir wollen dem weiter auf den Grund gehen, denn es gibt einen Psalm, der uns Mut machen kann und über den wollen wir das nächste Mal sprechen und deswegen bleiben wir natürlich von Herzen und auch im Kopf neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.